Wir haben heute den fünften Gottesdienst zu den Worten Jesu am Kreuz. Vielleicht denkt ihr jetzt auch und nochmal und dann noch zweimal. Ich finde es immer noch spannend, auch bei dieser Predigt. Heute heißt es, mich dürstet. Kommt da? Ja, jetzt kommt's. Mich dürstet. Und wieder eins dieser Bilder. Jesus am Kreuz schaut nach unten und kraftlos und am Ende. Aber ich möchte euch erst einmal über was ganz anderes erzählen, über Jesus den Starken. Wir erleben ihn hier so schwach, aber Jesus der Starke. Erinnert ihr euch an diese Geschichte, wo er 40 Tage in der Wüste war, gefastet hat und dann kommt Satan und versucht ihn zu versuchen. Stellt ihn Fragen, Herausforderungen und er widersteht mit Gottes Wort den Angriffen. Was für eine Stärke, überragend. Und danach, im gleichen Kapitel, berichtet Lukas davon, dass sie ihn den Abhang hinunterstürzen wollten, aus Ärger über ihn. Und dann heißt es, er aber ging mitten durch die Menge hindurch und ging weg. Also diese Szene liebe ich, wie sie ihn angreifen, wie sie ihn da runterstürzen wollen und er geht einfach durch sie hindurch und sie müssen weichen. Oder noch so ein Wort, das ich liebe und das habe ich schon so oft gesagt, aber und Jesus stopfte den Sadduzäern das Maul. Luthersprache, aber das war schon so gemeint. Ey, das ist nicht eingeknickt vor ihnen, sondern er stand da, hatte Autorität und sagt so nicht. Genauso Pharisäer und Schriftgelehrten, die er Heuchler nennen konnte. Ja, das war die religiöse Elite und er nannte sie Heuchler. Ihr Schlangen, ihr Otterngezücht und Otterngezücht heißt ganz abgrundtiefe, böse Menschen. Und dann sagt er noch, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Wie wollt ihr das machen? Jesus, der Starke. Oder denkt an die Dämonen. Die Dämonen, die in die Schweine gefahren sind und Jesus gehorchen mussten und aus diesem Mann fliehen mussten. Denkt an die Toten, die auferstanden sind. Lazarus schon wirklich am Ende, aber im Grab wirklich tot und der wird auferweckt. Und denkt an die, ich könnte so viele Krankheiten jetzt aufzählen, Menschen, die gelähmt waren und so weiter, blind. Und die Krankheiten mussten weichen, weil Jesus ein Wort gesprochen hat. Jesus, der Starke. Und Jesus, der dann gesagt hat, und so stellte er sich dahin vor die Menschen und sagte, der Vater und ich sind eins. Er ist auch da nicht eingeknickt und hat gesagt, naja, ich bin ja nur Mensch und ich tue ja nur, was mir beauftragt wurde. Nein, er stand dorthin und sagte, der Vater und ich sind eins, wir sind identisch, wir sind gleich. Da ist kein Unterschied. In ihm sehen wir den Vater. Und was für eine Stärke erleben wir in Jesus. Und dann auch am Kreuz, auch da sehen wir diese Stärke von Jesus. Da rettet er. Er verbindet Menschen und er strahlt eine Heiligkeit aus, dass der Hauptmann, ich habe es schon erwähnt, der Hauptmann sagen kann, ein Gerechter, der Sohn Gottes, der dort hängt. Boah, er strahlt Gottheit aus, Reinheit und Heiligkeit. Und nun hängt er da und spricht, ruft in diese Welt hinein, mich dürstet. Absolut angewiesen auf Hilfe. Ist hier ganz Gott am Kreuz und gleichzeitig auch ganz Mensch. Mich dürstet. Durst quält. Die Kräfte verlassen ihn und es wird unerträglich dort. Sein Tod steht kurz bevor. Das ist Jesus. Das ist unser König. Ich wollte euch eigentlich jetzt ein Video zeigen, wo das so ganz groß wird, unser König. Aber das spare ich mir für den nächsten oder übernächsten Gottesdienst auf. Da möchte ich euch das auch nochmal ganz, ganz groß machen. Das ist unser König, der da hängt. Unser persönlicher König. Er ist unser Leben, der Starke, der sich für uns schwach macht. Und schwach machen lässt, das zulässt in seinem Leben. Jesus, der unsere Sünde, unsere Trennung von Gott, unser Leiden und unsere Verurteilung und unseren Tod trägt und es erträgt, dort zu hängen, das auf seinen Schultern zu spüren. Er erträgt es. Und sein Tod ist der Boden, auf dem unser Leben wächst. Seine Schwachheit wird zu unserer Stärke, zur Lebenskraft. Jesus, der Schwache, für die Augen der Menschen, die zugeguckt haben, vielleicht auch heute noch manchmal, ich höre es immer wieder, boah, Gott am Kreuz, diese Schwäche, das kann nicht Gott sein. Doch, Jesus, der Schwache, für die Augen der Menschen und für die Augen Gottes, Jesus, der Starke. Und ich lese diese Verse aus dem Johannesevangelium. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Hysop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Den zweiten Teil kommt an Karfreitag mit es ist vollbracht. Die Schrift muss erfüllt werden. Das war ganz stark auch hier an diesem Kreuz, dass das, was prophezeit war im Alten Testament bei den Propheten, das musste hier erfüllt werden. Als 12-Jähriger konnte er den Schriftgelehrten schon alles sagen aus Gottes Wort. Er konnte sie schon überzeugen. Er hörte zu, er fragt, und sie wundern sich über seinen Verstand und die Antworten, die Jesus hatte als 12-Jähriger. Wen wundert es eigentlich? Denn vor ihnen stand ja das fleischgewordene Wort Gottes. Sie wussten es nicht. Natürlich kannte Jesus das alles. Natürlich wusste Jesus das alles, was die Schrift sagt und was auch die Schrift über ihn gesagt hatte. Und so wusste Jesus eben auch, wie die Schrift sich erfüllen würde in seinem Tod. Das war immer klar für ihn. Jesus versteht, eigentlich ist jetzt alles erfüllt hier am Kreuz, aber eins fehlt noch. Eins muss er noch sagen. Das, was hier passiert, ist deckungsgleich mit den Prophetien der Schrift. Aber mich dürstet, muss er noch hineinrufen in diese Welt. Und das hängt mit dem Psalmen zusammen. Da steht in Psalm 22, Vers 16, der Leidenspsalm ist von Jesus: Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Der Leidenspsalm Jesu, wo so deutlich beschrieben wird, was muss der Sohn Gottes, der Gottesknecht, durchleiden. Und dann der zweite Psalm: Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Jesus wusste, das wird sich auch hier jetzt erfüllen. Und als Jesus das ruft, mich dürstet, und er musste das rufen, dann steht da Essig rum. Eigentlich Weinessig, ein ganz, ganz minderwertiger, saurer Wein. Und es war so ein billiges Soldatengetränk, um den Durst zu stillen. Ich weiß nicht, ob denen das wirklich geschmeckt hat, aber das konnten sie sich leisten. Und deswegen hatten die Soldaten das wahrscheinlich auch dabei. Vielleicht hatten sie es mitgebracht, um den Dienst dort zu überstehen, um dann was zum Abendessen dann auch zu haben. Und als ich das las da, dieser billige, saure Wein, dann hat mich das erinnert an die Hochzeit zu Kana. Maria will, dass er Wein besorgt und kommt hin und sagt, ey, unsere Hochzeitsgäste hier, oh, die dursten, haben alle Durst und sowas, besorg mal was, mach mal was. Und da antwortet Jesus, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jetzt am Kreuz, da ist seine Stunde gekommen. Aber damals war seine Stunde noch nicht gekommen und wehrt sich eigentlich dagegen. Vielleicht war das schon ein Blick auf das Kreuz, wo er dann den sauren, den schlechten Wein trinken muss. Und er verwandelt aber Wasser in den allerbesten Wein. Und er gibt der Hochzeitsfamilie nicht den billigen Wein, den man mal geschwind machen könnte vielleicht sogar oder irgendwie noch herkriegen könnte. Den Wein, der ihm in seinem Durst gereicht wird. Er verwandelt das in den besten Wein. Und was passiert hier am Kreuz? All diese Bosheiten, all die Sünde der Welt, in Jesus fließt dann das Leben. letztendlich der beste Wein für unser Leben. Und dann wickelten sie den Schwamm mit dem Essigwein um einen Stock von diesem Isop-Busch. Das ist eben ein Busch mit blauen Blüten und die hatten oder haben ja immer noch wohl Ähnlichkeit auch mit Lavendel, also vom Duft her. Wer das mag. Aber das hatte noch eine ganz andere besondere Bedeutung, auch vom Alten Testament her. Und da heißt es, und Mose rief alle Ältesten Israels und sprach zu ihnen, lest Schafe aus und nehmt sie für euch nach euren Geschlechtern und schlachtet das Passa. Und nehmt den Büschel Isop und taucht es in das Blut in dem Becken und bestreicht damit den Türsturz und die beiden Pfosten. Und keiner von euch gehe zu seiner Haustür heraus bis zum Morgen. Das ist Anweisung auch für den Auszug aus Ägypten, für ihre Rettung. Und da kommt genau dieser Busch auch vor. Mit Isop soll das Blut an die Türpfosten gemalt werden, damit der Todesengel vorbeizieht und den ältesten Sohn der Gemeinde, der Familie nicht töten würde. Und das hier taucht wieder bei Jesus auf, hier am Kreuz. Es ist ein Zeichen der Reinigung, es ist ein Zeichen der Rettung, des Glaubens und des Vertrauens. Hier am Kreuz hängt das Passahlamm, das soll deutlich werden. Auch wieder diese Verbindung zum Alten Testament. Das, was ihr da erlebt habt, jetzt wird es vollkommen vor euren Augen sichtbar. Der Vollkommene hängt jetzt hier, der Sohn Gottes, der Reine. Er hängt hier. Und er wird zu eurer Rettung. Er trinkt den Weinessig und aus ihm sprudelt das Leben. Jesus und das lebendige Wasser. Das war so das Nächste, was mir aufgefallen ist. Jesus und das lebendige Wasser. Mich dürstet, das sagt der, der immer gesagt hat, das lebendige Wasser, das bin ich und es wird sprudeln aus mir. Das lebendige Wasser, das du brauchst zum Leben. Da sagt er zur samaritischen Frau diese Verse. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird nie wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich... Das habe ich falsch gelesen. Ne? Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Ganz wichtig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Das sagt er dieser Frau, ob sie das wirklich alles gleich verstanden hat und durchblickt hat oder so. Aber er sagt ihr, ich gebe etwas in dich, dass das Leben ist. Das wird eine Quelle sein und das wird in die Ewigkeit hineinfließen. Das wird niemals versiegen in dir, diese Quelle, die ich da hineingebe, mein Geist. Es geht letztendlich um den Geist Gottes, der in unser Leben hineinkommt und das lebendige Wasser ist, dass wir den Durst nach Leben nie verlieren, weil wir das Leben haben, weil wir die Ewigkeit haben. Wenig später, auch im Johannesevangelium, da kommt die Speisung der 5000 und da sagt Jesus Folgendes. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Allein dieser Gedanke, ne? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Ganz ehrlich, was für gruselige Verse, oder? Wenn man sich das mal, wenn man das gehört hat damals, dann muss einem doch ganz komisch geworden sein. Was meint er da? Wir sollen jetzt sein Fleisch essen, sein Blut trinken? Das machen wir doch nicht. Was für gruselige Sache. Wenn ich nicht wüsste, was Jesus hier meint, wäre ich auch eher erst einmal ein bisschen, was soll das? Aber Jesus will eigentlich sagen, ich Ich muss in euer Herz hinein. Ich muss in euer Leben hinein. Ihr müsst mich aufnehmen. So sagt er das auch an anderer Stelle. Nehmt mich auf in euer Leben. Wer sein Vertrauen eben auf das Kreuz setzt, wo sein Blut fließt, wo sein Leben aus ihm weicht, wer darauf sein Vertrauen setzt und sagt, ja, ich glaube daran, das ist meine Rettung. Wer Jesus als König in sein Leben lässt. Nicht nur als der, der halt die Sünden trägt und dann können wir ihn vergessen, sondern wenn Jesus als König in unser Leben kommt, der Herr wird über unser Leben, der sagt, wo es längst geht in unserem Leben, für den wird Jesu Tod und Blut zu einer Quelle für die Ewigkeit. Es geht noch weiter über dieses lebendige Wasser, was Jesus gesagt hat, Johannes 7, 37 bis 38. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer Durst nach Leben hat, wer wirkliches Leben will, wer Ewigkeit will in seinem Leben, der muss zum Kreuz. Und davon soll unser Leben erfüllt werden. Das ist ja nicht nur, dass wir jetzt einen Freifahrtschein in den Himmel bekommen, wenn wir jetzt Ja sagen zu Jesus und dann ist alles gut, sondern das soll, so wie Jesus das hier ausdrückt, das soll ja so tief in unser Leben hineinquellen und unser ganzes Leben ausfüllen, dass unser ganzes Leben verändert wird. Wir sollen erfüllt werden. Dann verbreiten wir diesen Geruch der Hoffnung und des Lebens und nicht mehr diesen Geruch des Todes. Der ist vorbei, das ist ewig weg. Und wir haben jetzt Ewigkeit in unserem Leben. Und warum musste Jesus zu diesem Ort des Durstes, der Scham, der Verlassenheit und des Todes kommen? Warum musste Jesus unbedingt da hängen? Jesus kommt dorthin, wo wir sind. Jesus hängt da, wo wir hängen. Er, der Heilige und Gerechte, wird genau hier zur Quelle des Lebens, der Vergebung und der Heilung. Nicht irgendwo anders im Himmel oder so. Er musste da sein, wo wir sind, genau an unserer Stelle. Und dieser Durst oder sein Durst dort am Kreuz wird für uns zu einer sprudelnden Quelle des Lebens. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, kurz vorher, vor seiner Kreuzigung, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Bisher haben sie das alles noch gar nicht so wahrgenommen, was da wirklich hinter Jesus steckt. Aber jetzt wird er verherrlicht, er wird groß gemacht vor den Augen der Menschen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Hier sagt Jesus an dieser Stelle, ey, ich musste hier auf diese Erde fallen. Ich musste hier sterben, damit daraus etwas Neues wachsen kann. Er meint hier erst einmal sich selber. Nur durch meinen Tod kann wirklich etwas Neues wachsen in deinem eigenen Leben, aber auch durch dich heraus wieder. Und dann sagt er, wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und dann kommt er zu uns und sagt, wenn du diesen Weg nicht auch gehst, wenn du so an deinem Leben hängst, wenn du so an dem, was du dir alles aufgebaut hast in deinem Leben und die ganzen Ziele und deine ganzen Wichtigkeiten, auch die vielleicht gesellschaftlich von uns gefordert sind. Wenn du an denen hängst, wenn du dich dadurch definierst, dein ganzes Leben daran hängt, dann wird es verlieren. Das wirst du alles verlieren. Da wird nichts von übrig bleiben. Aber wenn du sagst, ich hänge mich nicht mehr dran, ich will mein Leben so wie es hier ist, sogar hassen, sagt Jesus hier, das ist nicht mehr mein Leben. Der wird sein eigenes Leben für die Ewigkeit gewinnen. Und dann sollen wir ihm dienen, wir sollen ihm nachfolgen, wir sollen da sein, wo er ist. Und wer Jesus dient, den wird der Vater auch ehren. Ganz schön herausfordernd, oder? was Jesus da sagt. Boah, Jesus ist kein Kuschler, der mit uns auf dem Sofa sitzen will und kuscheln will. Jesus sagt, ey, es geht hier um das Leben. Es geht um das ewige Leben. Und das fordert auch etwas von dir, nämlich dein Leben zu geben. Dein Leben für mich und für den Vater zu geben. Er ist das Weizenkorn, das in die Erde gesät ist. Und er musste ja sterben, um Frucht zu bringen, um das Reich Gottes wachsen lassen zu können. Auf diesem Boden wächst das Reich Gottes. Menschen sollen frei von Sünde, Tod und Teufel werden. Menschen sollen in der Tiefe ihres Herzens verändert werden. Menschen sollen Nachfolger Jesu werden und als solche leben. Menschen sollen Bürger von Gottes Reich sein. Menschen sollen selbst wieder Frucht bringen und durch sie sollen wieder andere in das Reich Gottes kommen. Es soll eine Bewegung in Gang gesetzt werden. So als wenn auf dem Berg im Schnee ein Schneeball losgestoßen wird und der immer größer wird, andere mitreißt. Nicht in den Tod hinein, sondern in die Ewigkeit hinein. Dieses Mich dürstet von Jesus dort am Kreuz reicht tief in Gottes Rettungsplan hinein. Mich dürstet wird zur Quelle des Lebens. Ich habe schon so oft gesagt, Jesus ist die Quelle des lebendigen Wassers, der selbst unseren Durst nach Leben durchlitten hat. Und das, was wir hier jetzt alles sehen, das ist nicht einfach ein Zufall. Das ist jetzt halt so passiert. Nein, das war tiefster Plan Gottes. Jesus hatte schon gesagt, wir haben es schon gelesen, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Immer wieder hatte Jesus das gesagt. So klar hat er so mit seinen Jüngern gesprochen, nein, jetzt noch nicht. Sie haben nichts verstanden. Er hat ihnen erklärt, was dann später kommen wird und sie haben es wieder nicht verstanden. Immer wieder hat er es ihnen angekündigt, aber es ist nicht an ihr Herz gedrungen. Erst als es passiert, als sie verstehen, boah, diese Linie vom Alten Testament, den Propheten hin zu Jesus, als sie diese Linie sehen, da werden ihnen die Augen geöffnet. Da verstehen sie, was passiert ist. Diese Offenbarung, und das ist immer das, was ich schon so oft gesagt habe, wenn Menschen wirklich zu Jesus kommen sollen, dann brauchen sie diese Offenbarung, die wir nicht machen können. Da können wir reden, 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 wir können lehren, lehren, lehren. Aber wenn diese Offenbarung von Gott selbst nicht kommt, dann wird es nicht in die Tiefe gehen. Und das geschieht bei den Jüngern schon am Kreuz oder besser gesagt in der Auferstehung, auf dem Weg danach, als der Heilige Geist kommt, da verstehen sie. Jesus kannte seinen Weg und nichts war für ihn irgendwie eine Überraschung. Jesus wusste von Anfang an ganz genau Bescheid, was ihn erwarten wird. Gerade deswegen betet er im Garten Gethsemane. Gibt es noch einen anderen Weg? Er weiß ja, dass es keinen anderen Weg gibt. Er weiß, dieser Weg geht, aber er weiß auch, was es bedeutet. Und er betet, gibt es das noch? Er wusste um diese Abgründe der ganzen Welt, die er auf seinen Schultern tragen muss, wie schwer das sein wird. Er wusste, dass er die einzige Hoffnung für uns ist. Er wusste, dass kein Mensch das tun kann, was er jetzt tun muss. Und das ist kein neuer, das ist kein überraschender Plan, der jetzt plötzlich vor ihm auftaucht. Und das ist auch jetzt keine Notlösung. Und wenn wir dann in den Epheserbrief hineinschauen, da heißt es Epheser 1, 4 bis 6. Denn in ihm, in Jesus, hat er uns erwählt, und jetzt, ehe der Weltgrund gelegt war. Ehe. Und der Weltgrund gelegt heißt, bevor die Schöpfung überhaupt passiert ist. Schon damals hat er uns erwählt, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Ich musste noch einmal mehr staunen, als ich das gelesen habe. Vor der Schöpfung dieser Welt war das klar. Vor der Schöpfung der Welt war der Plan fertig, was Gott durch Jesus tun wollte. Nicht nur uns zu retten, sondern auch uns zu verändern, unser Herz neu zu machen, dass wir den Willen und den Plan Gottes tun. Schon das war fertig. Das heißt, Gott hat ganz genau gewusst, was passieren wird. Gott hat ganz genau gewusst, wo das mit dieser Welt hinlaufen wird. Und trotzdem hat er geschaffen. Trotzdem hat er das gemacht. Und er hatte einen Plan von Anfang an, was er mit dieser Welt durch sich selbst in seinem Sohn tun will. Dass er selbst den Durst nach Leben durchleiden muss, um uns dann wirklich in das Leben zu bringen. Und ich stehe eigentlich auch da wie Jesus im Garten Gethsemane. Gäbe es nicht noch einen anderen Weg? Hätte es nicht auch anders laufen können? Hätte man uns nicht auch anders schaffen können, da in der DNA ein bisschen noch drehen, dass das besser funktioniert? Hätte man das nicht machen können? Hätte man den Teufel, diese Schlange, nicht irgendwie zähmen können oder gar nicht erschaffen oder hinter Schloss und Riegel setzen können, beseitigen können? Die Antwort Gottes ist ein klares Nein. Verstehen? Aber es war ein Nein Gottes. So musste und sollte es sein. Nur so konnte eine echte Beziehung zwischen Gott und uns Menschen entstehen. Nur so war das möglich. Nur dieser Weg geht. Und ganz ehrlich, für mich ist das wie aus einer anderen Welt. Das hat doch eigentlich mit unserer Welt gar nichts zu tun, oder? So wie wir denken, so wie wir leben, so wie wir drauf sind, das ist doch wie aus einer anderen Welt. Ja, es ist aus einer anderen Welt. Diese Gedanken, dieser Plan ist aus einer anderen Welt. Es ist aus der Welt Gottes. Es ist aus der Welt des Schöpfers, der uns gemacht hat. Ich bringe jetzt einen ganz, ganz, ich nenne es mal so einen ganz billigen Vergleich. Das ist so, als wenn Eltern ihren Teenagern erklären wollen, was gut für sie ist. Na, Priscilla? Du guckst es gerade so. Weiß nicht, euch ist das wahrscheinlich ganz anders, aber jeder Teenager schüttelt doch auch mit dem Kopf und denkt sich, ey, die haben doch gar keine Ahnung vom Leben. Na, also mehr will ich dazu jetzt nicht sagen und auch Begriffe, die da manchmal auch genannt werden. Aber es kommt der Tag, an dem sie verstehen und auch dankbar sind dafür. Und ich komme mir vor, wie solch ein Teenager, ich verstehe nicht wirklich, warum, wie und was. Aber ich vertraue dir, Jesus. Was soll ich denn anderes machen? Diesen Weg, ich muss dir vertrauen. Deiner Gnade, deiner Liebe und dass dein Durst für mich zur Quelle des lebendigen Wassers wird. Und es ist ja nicht so, als wenn Gott uns überrascht mit einem total neuen und fremden Gedanken. Nee, er überrascht uns gar nicht. Es war so gut vorbereitet durch die Propheten. Eigentlich wusste bei den Juden jetzt zumindest, und es waren viele Völker da auch im Tempel, eigentlich wusste jeder Jude Bescheid, auf was es hinausläuft. Aber wissen und dann wirklich darauf zu vertrauen, das ist oft noch was ganz anderes. Ein extrem kurzer Durchgang durch die Bibel und dann bin ich fertig. Schon kurz nach dem Sündenfall wird der Schlange, dem Satan, von Gott gesagt, er wird deinen Kopf zertreten. Wer soll das sein? Wir wissen, das war Jesus. Jesus selbst wird der Schlange den Kopf zertreten, die versucht hat, die Menschheit ins Unglück zu reißen. Jesus wird ihren Kopf zertreten. Dann stehen dann nach dem Sündenfall Adam und Eva, sie stehen nackt vor Gott und sie schämen sich. Weil sie sich erkennen, weil sie ihre Sünde erkennen. Und Gott schlachtet ein Tier, bedeckt mit Fell die Scham der beiden. Gott findet die Lösung für ihre Scham. Sagt nicht nur, zieht euch mal was an hier. Ja. Nee, Gott findet eine Lösung für die Scham von uns Menschen. Dann später Abraham soll seinen Sohn Isaak als Opfer für Gott bringen. Aber Gott gibt ihm ein Ersatzopfer. Da kommt ein Widder und sagt ihm, den nimm. Das ist genau Gottes Prinzip. Er sagt, genau so soll es laufen. Ich werde ein Ersatzopfer bringen. Als er dann durch Mose Israel aus Ägypten führte, schlachtete jede Familie dieses Lamm, wir haben davon gelesen, strich im Glauben das Blut an die Türpfosten und sie wurden gerettet. Doch nicht wegen dem Blut an sich, sondern weil sie dem Blut vertrauten. Weil sie vertrauten, dass das ihre Rettung ist. So rettet Gott den, der da glaubt. Und es gäbe so viele Beispiele noch im Alten Testament, wo genau diese Linie vorgezeichnet ist. Man wusste es eigentlich, auf was es hinausläuft. Und dann kommt Jesus. So bereitet Gott das Kreuz vor, zeigt und offenbart seinen Willen und wird selbst zum Lamm am Kreuz, das schreit, mich dürstet, und wird zur Quelle des Lebens. Amen. Ich möchte beten. Lieber Herr, ich danke dir von Herzen, dass du in diese Welt hineingerufen hast, mich dürstet. Und daraus ist das Leben gekommen, weil du diesen Weg gegangen bist. Die Ewigkeit steht für uns offen. Und ich möchte dich für jeden von uns, die wir hier heute zusammen sind, bitten, dass wir glauben können, dass wir darauf vertrauen können und dass das unser Leben verändert, dass das unser Leben neu macht und dass der Himmel sich öffnet für uns. Vielen Dank für dich, für diesen Weg, den du gegangen bist. Amen.